Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich sehr herzlich für die Einladung bedanken und Ihnen über die Pathophysiologie der Osteoporose etwas erzählen. Ich habe exakt 15 Minuten und möchte auch die Zeit einhalten. Da möchte ich auch eine kleine Themeneinschränkung machen, sondern möchte jetzt nicht über seltene juvenile Formen der Pathophysiologie der Osteoporose oder sekundäre Formen berichten, sondern über die häufigste Form, die postmenopausale und auch die senile Osteoporose sprechen. Eingangs ein ganz, ganz wesentliches Schema, das eigentlich sehr, sehr vieles erklären kann. Hier eine Abbildung einer Arbeit von Simon Delmas entnommen, hier im New England Journal of Medicine publiziert, aber in vielen, vielen anderen Formen haben Sie diese Abbildung sicherlich schon gesehen. Zeigt, dass Bone Remodeling, den Knochenumbau, wesentlich für das Verständnis der Physiologie des Knochens, Knochen remodelliert praktisch ein Leben lang. Wir haben hier ständig verändernde mikrobiologische, mikroskopisch kleine Cracks, die hier repariert werden müssen, Strains und verschiedene mechanische Einflüsse, die auf den Knochen einwirken. Das heißt, dass hier ständig Umbauvorgänge im Knochen laufen. Und Sie wissen, dass die Osteoklasten die erste Zellpopulation ist, die hier die Knochenresorption durchführen. Nach einer Osteoklastenphase, die relativ kurz ist, kommt es dann zum Auftauchen der Osteoblasten, die den vorhin erzeugten Defekt dann wieder ausgleichen. Das wäre sozusagen die ideale Situation, sozusagen die knochenphysiologische Situation. Wenn wir von der Physiologie in die Pathophysiologie gehen, dann haben wir die Osteoporose definiert als Erkrankung mit gestörter Knochenfestigkeit, wo das klinische Korrelat dann Knochenbrüche sind. Und hier haben wir ein Missverhältnis zwischen Knochenformation und Resorption, also der Tätigkeit der Osteoblasten und auch der Osteoklasten. Und ich werde Ihnen hier einige Gedankenmodelle, überwiegend auch auf eigenen Daten basierend, näher bringen, wie es dazu kommen kann. Und letztlich ist dieses Schema auch so instruktiv, weil es auch letztlich die pharmakologischen Interventionsmöglichkeiten auf der Osteoblasten- und auch auf der Osteoklastenseite erklären kann. Aber dazu sind dann meine Nachredner aufgefordert, Stellung zu nehmen. Wenn wir ein bisschen in die Geschichte der Osteologie zurückgehen, dann gibt es ein sehr, sehr wesentliches pathophysiologisches Konzept der Involutionsosteoporose nach Melton und Ricks, auch schon einige Jahre alt. 1983 wurde hier das Modell der Typ 1 und der Typ 2 Osteoporose formuliert, wobei bei der Typ 1 Osteoporose im Wesentlichen den Östrogenmangel, die Menopause und die darauf folgende High-Turnover-Situation haben, wo die osteoklastäre Aktivität massiv gesteigert ist, die Osteoblasten sogar formal etwas mehr arbeiten als in der Prämenopause, aber durch den massiven Exzess der Osteoklasten-Knochenresorption es nicht schaffen, diesen massiven Umbau, diese massive Umbausituation zu bewerkstelligen. Die zweite Phase der Osteoporose oder der zweite Typ der Osteoporose wurde dann als senile Osteoporose bezeichnet. Und hier war in der ursprünglichen Theorie relativ wenig pathophysiologisches Wissen vorhanden und man hat das grundsätzlich eher mit Altersprozessen sozusagen assoziiert. Diese Theorie wurde dann, Sie sehen, es gibt auch Bereiche im Altersbereich ja schon Überlappungen, die waren nicht in allen Dingen scharf. Wurde dann letztlich auch von den eigenen Autoren knapp vor der Jahrtausendwende ein bisschen revidiert und es wurde eigentlich ein Unitary Model dann geprägt. Aber es ist doch interessant, diese verschiedenen Denkweisen zu sehen und wir wissen eben, dass es diese massive Knochenresorptionsphase gerade nach der Menopause gibt und dann im Bereich des höheren Altersbereichs vielleicht unterschiedliche Veränderungen. Praktisch der Nachfolger von Melton und Ricks in der Mayo Clinic ist Professor Kostler und er hat auch vor einigen Jahren eine sehr spannende Studie publiziert über die Expression eines ganz zentralen osteoklastenregulierenden Faktors, dem RANK-Ligand. Hier wurden relativ früh postmenopausale Frauen Knochen biopsiert und man hat dann mittels Durchflusszytometrie in den Knochen und Knochenmarkszellen den RANK-Liganden-Expression analysiert und hat gesehen, dass es bei Stromalzellen, bei T-Zellen und bei B-Zellen zu einem signifikanten Ansteigen der RANK-Liganden-Expression postmenopausal versus prämenopausal gekommen ist. Und zu dieser Zeit, wo die Studie gemacht wurde, da war es sozusagen noch Anführungszeichen erlaubt, Anführungszeichen oben, Frauen in der Postmenopause mit Östrogenen zu behandeln. Und hier hat man auch gesehen, dass die Östrogenbehandlung die erhöhte Rank-Ligantenexpression wieder vermindert hat. Und das passt sehr, sehr schön zu dem, was wir zellulär wissen, eben dass hier die erhöhte Expression des Rank-Liganden dann eine massive Hinaufregulation der Osteoklastogenese und auch der Knochenresorption bewirkt. Das sozusagen auch zur frühen Phase. Ich möchte aber eigentlich auch einen besonderen Interesse auch am Aging Research und Gerontologie hier Ihnen einige neue Überlegungen mitgeben, wie es denn in der zweiten Phase des Knochendichteverlustes aussehen kann. Hier sehen wir teilweise ein anderes Bild, hier auch eigene noch unpublizierte Daten meiner Arbeitsgruppe, wo wir die mRNA-Expression von wichtigen knochenregulierenden Faktoren bei Patienten mit Hüftfrakturen versus Kontrollen im Knochengewebe, im frakturierten Knochengewebe analysiert haben. Und haben hier eigentlich ein anderes Bild, das man hier überwiegend ältere Männer, die wir analysiert werden. Hier haben wir eigentlich weniger eine Hinaufregulation des Rank-Liganden gesehen, sondern viel, viel mehr eigentlich deutliche Hinweise auf eine osteoblastäre Insuffizienz, klassische Transkriptionsfaktoren, die für die Osteoblasten sehr wichtig sind, wie RUNX2 oder Osterix waren herunterreguliert, interessanterweise auch Sklerostin oder auch Osteokalzin. Das heißt, dass diese Daten einen Hinweis auf eine Osteoblasteninsuffizienz im höheren Alter, eben gerade bei der massiven Komplikation der Osteoporose, bei den Schenkelhalsfrakturen ergeben haben. Wie könnten wir jetzt das Ganze erklären? Und ich möchte Ihnen hier auch einige Aspekte, wie das Immunsystem sich beim älteren Menschen verändert und wie das die Osteoporose beeinflussen könnte, mitgeben. Hier eine Studie, die wir auch im eigenen Labor durchgeführt haben, wo wir auch mit der Durchflusszytometrie hier bei den CD8-positiven Lymphozyten eine sehr, sehr genaue Analyse gemacht haben, haben gesehen, dass ein ganz spezielles Subset, die sind CD8-Zellen, die auch noch den Marker CD57 exprimieren, die waren expandiert. Und noch einmal, das waren Patienten, die eine primäre Osteoporose gehabt haben. Die haben jetzt keine immunologische Erkrankung gehabt. Es wurde auch ganz, ganz genau geschaut, dass hier keinerlei Entzündungen vorliegen. Aber mit sehr sensitiven Methoden haben wir zum Beispiel auch zeigen können, dass die Patienten mit osteoporotischen Frakturen gegenüber ganz genau altersgematchten Personen signifikant mehr Zellen hatten, die den TNF-Alpha exprimiert haben. Wir wissen auch, dass der TNF-Alpha ein ganz wesentliches proinflammatorisches Zytokin ist, das eine Vielzahl von Wirkungen hat und unter anderem auch die Osteoklastogenese steigert und die Knochenresorption steigert. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut zum klinischen Befund der Osteoporose. Hier möchte ich Sie ein bisschen auch in unsere Rattenstudien entführen und Sie sehen die Knochenstruktur einer jungen Ratte und einer alten Ratte. Diese alte Ratte ist etwa 23 Monate alt. Das ist für einen Menschen ein sehr junges Alter, entspricht aber etwa einem 75-jährigen, 80-jährigen. Und Sie sehen also auch, wie in unserem Modell, und das ist an sich ein spontanes Modell, wir haben diese Ratten einfach nur altern lassen, wir haben hier keine weitere Intervention gemacht, die hier trabekuläre Knochenstruktur ganz, ganz massiv verändert ist. Wenn wir die Zytokinprofile etwa im peripheren Blut ansehen, dann sehen wir auch eben, dass hier zum Beispiel hier bei den CD4-positiven Zellen die TNF-Alpha-Produktion signifikant höher war. Und das ist ein Phänomen, das man auch in der Literatur als Inflammaging bezeichnet. Der Begriff Inflammaging wurde im Jahr 2000 von Franceschi geprägt und in den Annals of New York Academy of Science zum ersten Mal publiziert und bezieht sich darauf, dass man sehr, sehr häufig bei an sich klinisch, sagen wir mal, nicht erkrankten älteren Menschen sehr, sehr häufig Immunphänomene eher in Richtung der Proinflammation sieht. Die ganz, ganz klassische Einstellung zu den Veränderungen des Immunsystems im Alter war ja die, dass man gesagt hat, ja, Alter ist mit einer eher Immundefizienz assoziiert. Ältere Menschen bekommen vielleicht leichter Infektionen, Entzündungen, brauchen vielleicht andere Impfschemata. Aber das ist eigentlich durch das Konzept vom Inflammaging ein bisschen in Frage gestellt worden. Und es könnte auch so sein, dass es durchaus einen Vorteil hat, im jugendlichen Alter, im Zeitalter der Reproduktion, ein gut funktionierendes Immunsystem zu haben, das jetzt eher in die Inflammation neigt, weil dann wird man vielleicht auch früher, im früheren Leben, und denken Sie, dass ja unser Immunsystem in einer Zeit geprägt wurde, wo es noch lange keine Antibiotika gegeben hatte, da könnte jemand, der eher stärkere inflammatorische Responses setzen kann, durchaus einen Überlebensvorteil gehabt haben. Heute ist möglicherweise dieses Phänomen des Inflammaging mit altersassoziierten Erkrankungen verbunden. Und als Beispiele zeige ich Ihnen hier die Osteoporose, aber auch Atherosklerose, Sarkopenie, vielleicht auch die Alzheimer'sche Erkrankung wird mit einer solchen Immunreaktion in Verbindung gebracht. Ja, auf der Suche, was könnte denn alles das Phänomen des Inflammaging modulieren, sind wir auch auf die Veränderungen der Körperzusammensetzung gekommen. Wenn wir altern, verändern wir auch das Verhältnis von Muskelmasse und Fettmasse. Sie sehen hier die Venus von Willendorf, die gezeigt hat, dass auch schon 25.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung es offensichtlich Menschen gegeben hat, bei denen die Adipose das ein Problem war. Und wir haben das Ganze auch im Mausmodell analysiert. Wir haben hier Mäuse mit einer sehr fettreichen Diät übergewichtig gemacht und haben eigentlich ein Paradigma dadurch erschüttert. Bisher hatte man angenommen, dass jetzt die Adipose das eher vor der Osteoporose schützt. Man gesagt hat, na gut, wenn diese Dame auf ihre Hüfte fällt, dann ist sie gut gepolstert, da kann nicht viel passieren. Und außerdem muss sie ja sehr, sehr viel Gewicht tragen und das Gewicht tragen könnte auch gut für die Knochen sein. Aber wenn man das sehr, sehr genau analysiert, sieht man zumindest in unserem Mausmodell, dass die Knochendichte bei den adipösen Mäusen ganz deutlich vermindert war, egal ob BMD oder BVTV. Wir haben auch Veränderungen der Trabekelstruktur gesehen. Zum Beispiel war der Structure Module Index vermehrt. Das heißt, es hat eher stabförmige als plattenförmige Trabekel gegeben. Die Konnektivität hat abgenommen. Die Zahl der Trabekel hat abgenommen. Und wenn man das Ganze auch mit entsprechenden Markern des Knochenumbaus assoziiert hat, haben wir gesehen, dass die Osteokalzinspiegel zwar nicht unterschiedlich waren, aber bei den adipösen Mäusen die Knochenresorption, bei den Mäusen kann man CTX als Knochenresorptionsparameter bestimmen, ganz deutlich erhöht war. Den metabolischen Parameter haben wir natürlich gesehen, dass die Mäuse insulinresistent waren, Leptin war erhöht, Adiponektin war erhöht, aber auch das C-reaktive Protein war signifikant erhöht und auch einen Trend haben wir beim Interleukin 6 gesehen. Und wenn man Korrelationsanalysen macht, dann hat man eigentlich recht schön auch zeigen können, dass beispielsweise das CRP auch mit Knochenstrukturparametern sozusagen assoziiert ist. Das heißt, dass hier eine Sequenz gemacht werden kann, vermehrte Insulinresistenz, vermehrte Zytokine, proinflammatorische Zytokine, vermehrte Knochenresorption und schlechterer Status im Bereich der Trabekelstruktur. Ziemlich parallel mit unserer Publikation ist auch eine sehr ähnliche Arbeit herausgekommen, die unsere Daten sehr, sehr schön ergänzt. Hier wurden auch, CO sind hier nicht die Kontrollmäuse, sondern die Corn-Oil-Mäuse, das heißt die eine sehr fettreiche Diät bekommen haben. Und die haben mehr Interleukin 1, mehr Interleukin 6, mehr TNF-Alpha gehabt, also lauter proinflammatorische Zytokine, mehr Katepsin K als Knochenresorptionsparameter und eine niedrigere Expression des knochenfreundlichen, osteoblastenwichtigen Parameters RUNX2. Das heißt, das passt ganz gut zusammen. Wenn ich über die Pathophysiologie der Osteoporose beim älteren Menschen spreche, gibt es natürlich sehr, sehr viele Aspekte, aber einen Aspekt, weil er so wichtig ist und eigentlich leicht korrigierbar ist, möchte ich auch noch Ihnen zeigen oder in Erinnerung bringen. Wir haben hier bei älteren Männern, bei älteren Frauen sehen die Daten genau gleich aus, oft einen massiven Vitamin-D-Mangel. Sie sehen, dass also hier die 25-Hydroxyspiegel bei älteren versus jüngeren vermindert sind und in Konsequenz steigt natürlich auch das Parathormon an. Wir wissen, dass ja auch das Parathormon ein Stimulator für den Knochenabbau oder für die Knochenresorption ist. Das ist eigentlich schon mein Zusammenfassungstier. Das wäre sozusagen unser Modell des altersassoziierten Knochenmasseverlust und ich habe Ihnen hier über die proinflammatorischen Zytokine etwas erzählt, möchte darauf hinweisen, dass ja, aus der Literatur und auch aus unseren Daten auch bekannt ist, dass auch Sexualhormondefizienz die proinflammatorischen Zytokine hinaufreguliert. Wichtig dürften auch Telomerverkürzungen sein. Martina Rauner, eine Dissertantin von mir, hat vor ein paar Jahren auch im JBMA sehr schön publiziert, dass Probleme der Osteoblasten mit dem Alter offensichtlich mit einer Defizienz von Lamin AC assoziiert sind. Das heißt, dass wir hier mehrere Faktoren haben, die die Knochen-Osteoblasten-Tätigkeit im Sinne der RANX2-Expression vermindern. Proinflammatorische Zytokine, verminderte RANX2-Expression, führt dann zu einer verminderten Osteoblasten-Differenzierung, Proliferation, dadurch einer verminderten Knochenformation, Hinaufregulation von proinflammatorischen Zytokinen durch Adipositas, durch Knochenmarksadipositas oder auch durch Sexualhormondefizienz steigert die Expression von RANK-Ligand. Diese Expression wird weiter noch durch die Vitamin-D-Insuffizienz gesteigert. Und Sie haben hier dann als Folge der Hinaufregulation der Osteoklasten, deren Systeme, eine Gesteigerung der Osteoklastengeneration, Aktivierung und der Knochenresorption und dadurch das Mismatch, das dann letztlich zum Verlust und Zerstörung der Knochenfestigkeit führt. Das wäre sozusagen unser Gedankenmodell für die Pathophysiologie der Osteoporose. Wenn Sie die Interaktion des Knochens mit dem Immunsystem noch mehr interessiert, hier ein Buch, das ich herausgegeben habe. Und am Schluss möchte ich mich einmal bei der von mir geleiteten Arbeitsgruppe für zelluläre und molekulare Pathophysiologie für die viele Arbeit im Labor bedanken und bei Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit.